Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir zur Nachmittagssitzung uns wiederfinden, weil in Anbetracht des wunderschönen Wetters war natürlich für den einen oder anderen die Versuchung sicherlich nicht unbeträchtlich, das Wetter zu genießen, was wir alle verdient hätten. Nach den Höhepunkten des Vormittages geht es nun mit den Höhepunkten des Nachmittags weiter, wobei natürlich die Referenten jetzt eine schwere Bürde haben, dass diese ungemeinen, humorvollen und tiefen Ausführungen wird schwierig werden. Wir freuen uns aber, dass wir uns jetzt mehr dem eigentlichen Kerngebiet der Psychoonkologie nähern. Und der erste Redner, Dr. Petzold, wird über die Salutogenese, ein Begriff, der sich seit Antonowski, auf den er sich ja beziehen wird, in der Medizin Einzug gehalten hat. Ein Kollege, der selber ja auch noch die Erfahrungen, ähnlich wie auch viele Österreicher, des KZs gemacht haben und damit den verbundenen Fragen, wie können Menschen diese schweren Lebenskrisen, über die wir ja heute schon gehört haben, überwinden? Wie können sie gesund bleiben in Anbetracht des schrecklichen Elends, das uns auf der Welt ständig begleitet, immer wieder? Herr Petzold ist Arzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und Psychotherapeut, war lange Lehrbeauftragter an der MH, oder ist noch Lehrbeauftragter an der Medizinischen Hochschule Hannover und ist jetzt Vorstandssprecher des Netzwerkes und des Dachverbandes Salutogenese. Wer da Interesse hat, er wird es, glaube ich, eben dann nochmal erwähnen, Dachverband salutogenese.de. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank, Herr Schüssler, für die freundliche Einleitung. Geht der Bildschirm hier auch an?
Sollte.
Auf Power drücken. Jetzt kommt er. Ja, zunächst mal, lieber Günther, vielen Dank für die Einladung, für die freundliche. Ich habe mich darüber sehr gefreut und auch über die Themenstellung von Antonowski zur salutogenen Kommunikation, weil das nochmal eine Reflexion erfordert. Wie ist es überhaupt, wie war die Entwicklung? Ich werde da gleich ausführlicher darauf eingehen. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, Sie haben das Suppenkummer schon überstanden hinter sich. Jetzt geht es ein bisschen mehr theoretisch, wird es jetzt im Unterschied zu den beiden sehr bewegenden Vorträgen heute Vormittag. Kommen wir zum Anfang über eine Rahmentheorie zur Salutogenese, zur gesunden Entwicklung und dann zu den Grundlagen von Kommunikation. Das Thema Antonowski und von Antonowski zur salutogenen Kommunikation, das ist nicht geradlinig. Es geht nicht von Antonowski zur salutogenen Kommunikation, das ist ein Integrationsprozess gewesen von sehr vielen Sichtweisen. Antonowski ist ein Soziologe gewesen, Medizinsoziologe, und es gab noch viele andere Sichtweisen, einmal die ich in die theoretische, in die Rahmentheorie integriert habe, medizinische Sichtweisen, naturwissenschaftliche, von der Chaosforschung und so weiter und dann in die Kommunikation und natürlich von der Psychologie und von der Psychotherapie. Ich freue mich auch besonders, das jetzt auf dem Kongress zur Psychoonkologie vorstellen zu können, denn eine ganz wesentliche Wurzel und Quelle der salutogenen Kommunikation kommt aus der Psychoonkologie. Das ist Lawrence Lechant, die meisten werden ihn kennen wahrscheinlich, der schon vor 50 Jahren berichtet, dass er vor 50 Jahren eine Wende gemacht hat, einen Switch gemacht hat. Wolf Bündig, der hier auch sitzt, hat ihn vor, ich glaube, 4 Jahren war es, interviewt und eine wunderbare DVD von diesem Interview herausgegeben, wo er das auch, wo Lawrence Lechant das erzählt. Er hat gesagt, er hätte 10 Jahre lang in der onkologischen Klinik gearbeitet als Psychotherapeut und er hatte sich immer gefragt, was das nun bringt, die Psychotherapie mit dem Patienten. Das war also mit Schwerkranken, also im Präfinalstadium der Krebserkrankung. Und er sagte, ob die dann besser gestorben sind oder ob die noch ein paar Monate besser gelebt haben, er weiß es nicht, aber gestorben sind sie alle. Und er hat dann angefangen zu überlegen, dass er sich grundsätzlich, dass er was ändern möchte. Und er sagte, alle Mediziner und Psychotherapeuten zu der Zeit, und das gilt für heute fast auch noch, hatten drei leitende Fragen im Hinterkopf. Was ist krank am Patienten? Was ist die Diagnose? Was ist die Ursache der Krankheit? Und wie können wir die Krankheit bekämpfen, beziehungsweise müssen wir mit der Krankheit umgehen? Und diese drei Fragen bestimmen den ganzen, das Denken, die ganze Praxis der meisten der Medizin und Therapie. Und er sagt, er hat dann angefangen, 180 Grad zu drehen und zu fragen, nur zwei Fragen zu stellen. Und zwar erstens, was ist gut, okay, was ist okay, was ist gesund, stimmig am Patienten? What is right with you? Und der zweite, was will und kann der Patient und können wir tun, damit es ihm besser geht? Und wo er diesen Switch gemacht hatte, diese Fragestellung im Hintergrund, also sich von diesen Fragen hat leiten lassen, hat er 50% Remissionen erlebt, sagt er. Zum Teil Langzeitremissionen, obwohl sonst im ganzen, in der ganzen Behandlung in der Klinik sich nichts geändert hat. Alleine dadurch, dass er den Fokus verdreht hatte von der Krankheit zur Gesundheit. Er sagt, er wurde dann gesagt, ja, es liegt an seinem Charisma, was er hat. Und so. Er hat dann andere Kollegen ausgebildet. Einer sagt, er hätte sogar noch mehr Erfolg gehabt als er. Es läge also nicht an seinem Charisma, sondern es läge an der Art und Weise. Das ist inzwischen ziemlich vergessen worden in der Psychotherapie. Es hat sich nicht durchgesetzt. Ich hoffe, dass wir mit den heutigen Erkenntnissen auch der Hirnforschung erklären können, warum das funktioniert und damit auch dieser Art, dieser salutogenetischen Orientierung mehr Möglichkeiten, mehr Raum schaffen können. Im Grunde ist das eine ganz konsequent salutogenetische Orientierung, bevor es das Wort Salutogenese gab. So, jetzt das vorweg nur mal jetzt in der Vortrag, die gliedert sich in zwei Teile. Das erste möchte ich im theoretischen, in die Rahmentheorie vorstellen, die Weiterentwicklung des Rahmenkonzepts von Antonovsky und im zweiten Teil mehr auf die Grundlagen der Kommunikation zu sprechen kommen. Antonovsky hatte in den 70er Jahren eine Studie gemacht mit Frauen im Klimakterium in Israel, von denen eine ganze Menge im KZ gewesen waren. Und von diesen, die im KZ gewesen waren, waren noch 29% gesund, psychisch und körperlich. Und Antonovsky war ein Stressforscher und sagte, das ist ein Wunder für ihn, dass die trotz diesem Wahnsinnsstress sich so lange gesund entwickelt haben. Und hat die interviewt, wie sie es geschafft haben, ganz offen interviewt, wie sie haben es geschafft. Und ist dann aufgrund der Ergebnisse zum Schluss gekommen, dass sie so etwas hatten, er nannte es dann Sense of Coherence. Und Herr Nagel hat mich gestern Abend beim Essen gefragt, das Kohärenzkonzept möchte er noch klarer verstehen. Ich werde versuchen, das jetzt noch ein bisschen auszuführen. Sense of Coherence heißt, wörtlich übersetzt, Sinn für Kohärenz und Kohärenz. Coherence heißt Zusammenhalt, Stimmigkeit, stimmige Verbundenheit. Sinn für, also Empfindungsfähigkeit für Kohärenz und das zweite Gefühl von Kohärenz. Beide Bedeutungen im Deutschen stecken in diesem englischen Begriff Sense of Coherence drin. Es wird übersetzt als Kohärenzgefühl meistens und Antonovsky hat es definiert als eine globale Orientierung eines durchdringenden und doch dynamischen Gefühls des Vertrauens. Also ein Vertrauen, was beständig da ist, was nicht an einzelne Objekte gekoppelt ist, sondern was überpersönlich ist, global orientiert. Und dieses Vertrauen im Deutschen würden wir ziemlich einfach sagen, das ist Urvertrauen, ganz einfach. Das ist für ihn das Sense of Coherence. Also noch, er bringt diese Empfindungsfähigkeit und das Gefühl von Kohärenz mit Vertrauen zusammen, mit diesem starken Gefühl. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir das Urvertrauen mal nicht jetzt gleich an Erikson denken, der sagt, das wird im ersten Lebensjahr gebildet und erworben, sondern ich denke, das ist noch tiefer, das ist ein Lebensgefühl, was wir mit in die Welt bringen, was mehr oder weniger dazu führt, dass wir das Neugeborene Vertrauen, so viel Vertrauen hat, dass es überhaupt anfängt zu atmen, dass es sich anfängt, an die Mutter zu wenden, nach Nahrung zu suchen und Vertrauen hat, dass es die Nahrung auch kriegt, also eine gewisse positive Erwartung an eine Kohärenz mit der Mutter, an die Welt überhaupt, dass die Bedürfnisse dort aufbauend befriedigt werden, hinreichend befriedigt werden. Mit dieser Erwartung, mit diesem Urvertrauen kommt das Baby zur Welt Und das kann natürlich enttäuscht werden und dann kann das abgeschmälert werden, dieses Urvertrauen. Und dann kann es eine Menge Probleme geben. Also dass wir einen Sinn, dass das Baby schon von vornherein einen Sinn hat für Kohärenz, für diese stimmige Verbundenheit, sowohl in sich, für seine eigenen Bedürfnisse, als auch für das Erleben mit den Sozialen, mit der Mutter, mit den Eltern und der Umgebung. Antonowski war Soziologe und von daher gezwungen, mehr oder weniger, was die Forschung angeht, das zu versuchen zu operationalisieren, diese Geschichte. Und da hat er gesagt, diese Sense of Coherence hat er versucht zu operationalisieren in drei Komponenten, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen. Also ist einmal die Handlungsfähigkeit, also dass die Menschen in der Lage sind, das Gefühl haben, sie können die Herausforderungen meistern, sie können die gegebene Situation gut befriedigend handeln. Das Zweite, dass sie das Gefühl haben von Bedeutsamkeit, das wird auch als Sinnhaftigkeit bezeichnet, dass sie das Gefühl hatten, das, was ich tue, ist sinnvoll, ist von Bedeutung, mein Leben ist bedeutsam, auch wenn da jetzt kein großer Bericht in der Zeitung erscheint oder sonst etwas. Er sagte, dieses Gefühl von Bedeutsamkeit ist wahrscheinlich das Wesentliche für das Kohärenzgefühl, weil es ist die motivationale Komponente, die emotional bezogen ist. Also nicht eine Sinnhaftigkeit, die von Einsicht kommt oder sowas, sondern eine motivationale vom Emotionalen her, sodass man das Gefühl hat, es lohnt sich zu leben für etwas. Das ist sein Gefühl, seine Definition von dem Gefühl von Bedeutsamkeit. Und die dritte Komponente ist die Fähigkeit zu verstehen. Er meinte, dass man das Gefühl hat, man hat die Welt verstanden oder versteht sie hinreichend gut, dass man weiß, wenn ich das mache, dann passiert das. Oder dass man also halbwegs auch glaubt, das ist vorhersehbar, das Ergebnis, was heute passiert. Zumindest wenn ich etwas Bestimmtes tue, dann kann ich die Reaktion einigermaßen abschätzen. Das nennt er also die kognitive Komponente, die Fähigkeit zu verstehen. Antonowski sagte, dass die Frage in der Wissenschaft wichtiger ist als die Antworten und auch als seine Antwort. Und das, denke ich, sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Die Frage der Salutogenese nach der Entstehung von Gesundheit und wie Menschen sich gesund entwickeln können, dass die entscheidend ist, und Antonowski hat darauf Antworten gegeben, die ich wichtig und gut finde, aber es ist nicht jetzt in dem Sinne dogmatisch zu verstehen, dass wir eine Exegese von Antonowski betreiben oder sowas, sondern sehen, dass wir die Frage weiterverfolgen, dass wir die Frage nach der Entstehung von Gesundheit verfolgen, jeder mit aus seiner Perspektive, und es gibt halt andere Perspektiven als die des Soziologen, ich aus meiner Perspektive als Arzt und Psychotherapeut, sehe das ein bisschen anders, aber sehr bezogen auf diese Sachen von Antonowski. Der zweite Aspekt, der Antonowski sehr am Herzen lag, war nicht mehr von einer Dichotomie von gesund und krank zu sprechen, sondern dass jeder Mensch sowohl krank als auch gesund ist. Dass in der Medizin sagen wir heute halt, gesunde Menschen gibt es nicht, nur Menschen, die nicht hinreichend gut untersucht sind. Für uns in der Behandlung ist es wichtiger, dass wir auch bei ganz Schwerstkranken den gesunden Teil sehen. Dass wir also auch bei Menschen, die jetzt kurz vorm Sterben sind, sehen, was ist noch an gesund an denen und auf der Ebene mit ihnen in Kontakt gehen. Das ist die andere Seite, die uns eigentlich von der Praxis her viel wichtiger ist. Und da hilft oft, wenn jetzt sterbenskranke Menschen da sind, dass wir von dem Gesundheitsbegriff, der meist körperlich verstanden wird, loslassen und auf den Stimmigkeitsbegriff oder Kohärenz kommen. Denn Sterben, das kann für viele Menschen sehr stimmig sein. Mit dem Gefühl von Stimmigkeit, in Frieden sterben, da kommen wir dann leicht, können wir leicht mit diesem Begriff auch im Kontakt bleiben. Und dazwischen steht nicht eine Definition von Gesundheit, die keiner mehr erfüllt. Aber für andere sonst ist dieser Gesundheitsbegriff und als Definition der WHO, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, also so ein Idealzustand von Wohlbefinden, körperlich, geistig und seelisch, dass wir und sozial, dass wir das als Idealzustand sehen, den es eigentlich in der Realität gar nicht gibt, aber als Idealbild schon, im Sinne von einer Leitidee, wie Kant es gemeint hat, dass dadurch unser Leben darauf ausgerichtet ist, dass es eine Leitidee ist. Und gesund ist dann der Zustand, wo wir ständig in Aktion sind, in Richtung dieses Leitbildes, in Richtung Gesundheit. Antonowski nannte es Kontinuum Krankheit. Ich bin damit nicht so ganz glücklich, aber das ist egal. Wichtig war ihm eigentlich, dass es keine Dichotomie gibt, sondern und eine Dynamik gibt. Dass wir Gesundheit dass wir ein dynamisches Verstehen von Gesundheit lernen. Das hat er selbst auch noch nicht richtig vervollständigt. Das ist aber jetzt, denke ich, auch in unserer Arbeit noch, dieses dynamische Verstehen zu entwickeln. Muss mich beeilen. Das heißt, wir gehen also in eine zielgerichtete Dynamik, und da habe ich jetzt eine Anleihe bei der Chaosforschung gemacht, um eine Metapher dafür zu bekommen, wie das funktionieren kann. Die Chaosforschung hat sich mit dem Prozess beschäftigt, wie aus Chaos Ordnung entsteht, und Gesundheit ist ein hoch dynamisch kohärenter Ordnungszustand. Kohärenz ist im Grunde auch ein anderer Begriff für Ordnung, aber ein dynamischer Begriff. Ordnung kann auch sehr statisch sein, und dann wird es nicht mehr gesund. Da haben sie von der Chaosforschung ein Pendel zwischen drei Magneten pendeln lassen, und dieses Pendel schwingt dann total chaotisch, nicht mehr vorher rechenbar, durch diese drei Magneten und kommt irgendwo zur Ruhe. Und dann haben die Forscher die Ruhepunkte aufgemalt in eine Grafik und das tausende Male gemacht, und dann ergab sich dieses wunderschöne kohärente Bild. Und das wird Attraktionsbild oder Attraktor und Attraktionsgebiet genannt. Also hinter diesen ganzen chaotischen Bewegungen gab es etwas, was letztendlich diese Bewegung, diese Dynamik gesteuert hat. Und das ist in der Chaosform der Begriff Attraktor, der also nicht erkennbar ist im konkreten in der konkreten Bewegung, nicht beobachtbar ist, der aber doch irgendwo diese Dynamiken leitet. Und dieses Verständnis von dynamischer, lebendiger, dynamischen Prozessen, denke ich, das würde ich gerne, oder habe ich übernommen für unsere Vorstellung von Entwicklung, von gesunder Entwicklung. Und dann ergibt sich, dass unser Leben sich im Grunde um diese Attraktoren dreht. Die Attraktoren, die im Inneren sind, die nicht sichtbar sind unbedingt. Und der Attraktor Kohärenz, Kohärenz heißt auch Zusammenhalt. Jedes System definiert sich im Grunde durch seinen Zusammenhalt. Wenn ein System nicht zusammenhalten würde, dann wird man sie nicht unterscheiden können. Also es gehört auch zur Systemtheorie hin. Wird es auf unserer konkreteren Ebene, nehmen wir es wahr, als Bedürfnisse oder Anliegen oder Wünsche. Das sind im Grunde die Verbindungen zu diesen Attraktoren. Wissenschaftlich wird man sagen, das ist dann der Sollzustand, wenn der Blutzucker zum Beispiel vorhin 60 war und wir haben dann Hunger gekriegt, dann waren wir motiviert, was zum Essen zu gehen. Wir haben dann gegessen, und nach dem Essen bilanzieren wir, ob wir jetzt satt sind, ob wir vielleicht dann müde geworden sind oder ob es uns schlecht ist. Und je nachdem, wie uns der Zustand ist, lernen wir dann daraus für die Zukunft und was wir nächstes Mal machen. Dieser Regelkreis im Grunde findet erstmal in einer Umwelt statt. Es findet nicht isoliert statt. Das Essen, da muss man rausgehen, wir atmen, die Atemregulation läuft mit der Luft. Das gilt aber auch für soziale Kontakte. Wenn ich mich lange alleine fühle, dann kriege ich Lust auf das Bedürfnis, jemanden aufzusuchen. Und dann suche ich einen Partner oder eine Partnerin, und nach einer Zeit lang bilanziere ich, na, war es jetzt, bin ich stimmiger, bin ich noch glücklich oder nicht. Und dann überlege ich mir, je nachdem, was ich daraus mache. Aber auch für berufliche Ziele und für alle verschiedensten Ziele und Attraktoren gilt im Grunde das gleiche Lernprinzip. Und dies gilt nicht nur für Individuen, es gilt auch für andere Systeme, also auch für Familien, für Betriebe und so weiter. Von einer ganz anderen Richtung kommt noch ein anderer Begriff rein, der aber das Gleiche meint. Klaus Grabe, den auch vielleicht viele von Ihnen kennen, den Papst der Psychotherapieforschung, der nannte es Konsistenzregulation, was ich Kohärenzregulation nenne. Er meint aber vom Phänomen her das Gleiche. Es wird auch in der Schematherapie zum Beispiel auch mit Stimmigkeitsregulation übersetzt. Und diese findet ganz überwiegend unbewusst statt und durchzieht so sehr das ganze psychische Geschehen, dass es angemessen erscheint, von einem obersten oder pervasiven Regulationsprinzip im psychischen Geschehen zu sprechen. Also von der Neuropsychotherapie her kommt im Grunde nochmal eine Bestätigung dessen, was Antonowski mit anderen Worten, aber aus einer anderen Perspektive auch beschrieben hat. Das ist so zur Dynamik der Regulation. Jetzt werden wir uns bewusst, dass die Dynamik eben nicht alleine stattfindet, sondern dass die, dass der Einzelne, dass das Kleine sich in Resonanz zum Großen entwickelt. Und hier sehen wir auch das Lächeln, den Lächeldialog, von dem Frau Kass heute Morgen schon gesprochen hat. Der Lächeldialog, das Wort Lächeldialog habe ich zum ersten Mal von Herrn Schiffer gehört. Der, ich glaube, der hat es auch geprägt, das finde ich wunderschön. Das ist ein ganz frühes Kohärenzerleben. Da erleben die Säuglinge und auch die Eltern Kohärenz, eine Stimmigkeit in der sozialen Beziehung. Da wird das Kohärenzgefühl aufgebaut und verstärkt in der frühen Kindheit. Und so entwickelt diese stimmige Kommunikation auch die gesunde Entwicklung. Wir werden geboren in eine größere Welt. Also der Einzelne entsteht nicht aus sich heraus, sondern wird geboren in eine Umwelt, in die Biosphäre, in Sonnensystemen, in kulturelle Kontextsysteme, in eine Sprachräume, in Völker, in Familien, soziale Bezugssysteme, die sich unterscheiden von den kulturellen durch die Art der Kommunikation. Ich unterteile hier Systeme in Systemdimensionen, die sich nach der Art der Kommunikation unterscheiden. Die sozialen Bezugssysteme, da ist die Kommunikation direkt, nenne ich die, sinnlich, das heißt im wesentlichen überwiegenden Teil nonverbal, paraverbal, über Mimik, Tonfall, Geruchsstoffe und so weiter. Und im kulturellen Bereich, in kulturellen Systemen herrschen Regeln vor, Zeichensysteme ist die Kommunikation indirekt durch Sprache und andere Regeln und die nicht, wo oft heute nicht mehr der Autor bekannt ist, auch bei E-Mails oder bei Büchern und so weiter. Sonst funktioniert der Lernzyklus oder der Regelzyklus gleich. Noch in eine andere Grafik gebracht, die das nochmal evolutionär darstellt, dass wir uns entwickeln, wie sich die Evolution entwickelt hat, als Wechselwirkung in der materiellen Ebene. Und da brauchen wir sichere Bedingungen. Der Organismus funktioniert nach Reizreaktion mit der Umgebung. Eine autonome Selbstregulation finden wir da schon. Immer Gemeinschaften, da ist die direkte Kommunikation wichtig und das Zugehörigkeitsgefühl. In der Kultur ist es die indirekte, die Zeichensysteme und die Kooperation spielt da eine ganz wesentliche Rolle. Da haben wir jetzt leider nicht genug Zeit dazu. In der globalen Einheit, die brauchen wir auch. Dass heute zunehmend dass die transkulturelle Kommunikation und das globale Verantwortungsbewusstsein, denke ich, für unsere Gesundheit auch wichtig und auch als eine große Ressource. Auch die spirituelle Ebene ist eine Ressource, noch zusätzlich zu denen, die Forecast von erzählt hat. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Oh, muss ich mal sehen. um eine gesunde, salutogene Kommunikation herbeizuführen, was brauchen wir, um dieses erquickliche des Gespräches herzustellen, was schon Goethe feststellen konnte. Wir haben, dann wollen wir in die Neuropsychotherapie, Neurophysiologie gucken. Wir haben zwei motivationale Systeme und die finden sich schon im Grunde bei Einzelnen, aber da jetzt nicht als Neurosysteme, sondern als Verhaltenssysteme, und zwar ein Annäherungssystem an positive, attraktive Ziele, an Nahrung, an Wärme, Licht und an und ein Abwendungssystem von Bedrohungen. Aus diesen Verhaltenstendenzen im Laufe der Evolution haben sich hochkomplexe motivationale Systeme jetzt entwickelt, neuropsychische. Das Annäherungssystem ist mit dem Nucleus accumbens und dem ganzen Dopaminergensystem verbunden. Das belohnt uns schon, wenn wir uns einem positiven Ziel annähern, auch wenn wir es noch gar nicht erreicht haben, also wenn man eine attraktive Frau hinterherläuft oder einen attraktiven Mann, dann macht das schon Spaß, auch wenn wir es noch gar nicht gekriegt haben. Das andere System ist das Abwendungssystem oder Vermeidungssystem, wird es in der deutschen Literatur auch viel genannt. Ich nenne es lieber Abwendungssystem, weil es nicht nur ein Vermeiden beinhaltet, sondern auch ein aktives Abwenden. Man kann sich abwenden von der Gefahr oder die Gefahr abwenden, kämpfen. Also dieses Flight and Fight-Geschichte, das kennen Sie alle. Das ist verbunden mit der Amygdala, mit dem Mandelkern und mit Angst, unserer Angstreaktion, die folgt, wenn wir Bedrohung erleben. Da hat Frau Kast ja auch heute Morgen schon einiges dazu erzählt. Jetzt haben wir es so. also Annäherungs- und Abwendungssystem, dass Krankheiten sind etwas, was wir abwenden wollen. Krankheiten, Schmerzen ist ein starkes Abwendungsziel. Von daher wird jeweils, wenn wir über Krankheiten reden, auch unser Abwendungssystem angeregt. Dann können wir überlegen, was die Medizin, das Medizinsystem macht, wenn die so viel über Krankheiten redet und über Risiken. Dann wird ständig das Abwendungssystem angeregt und das Abwendungssystem bewirkt, wenn es stark ausgeprägt ist, also ein starker Abwendungsmodus und ein schwaches Annäherungsmodus, ist die Konstellation, die für Depressionen und Stresserkrankungen maßgeblich ist. Das heißt, wenn wir als Medizinsystem ständig das Abwendungssystem anregen, dann machen wir den Menschen Stress, verstärken den Stress und damit auch entsprechende Erkrankungen. Wir kultivieren sozusagen Depression und Stresserkrankung, das, was heute ein großes Gesundheitsproblem ist. Ich denke, da ist das Medizinsystem und die pathogenetische Orientierung mit verantwortlich daran. Wenn andersrum sollten wir, wenn jetzt ein Verständnis haben, dass diese Abwendungsziele, wenn wir Angst bekommen, wenn Menschen Angst bekommen oder krank werden, dass uns dann wie eine rote Warnlampe das aufleuchtet. Also nicht die soll man nicht abstellen, die Warnlampen, denn dann wird man ja in die Gefahr weiter reinlaufen. Wir brauchen dieses Warnsystem. Aber wenn wir dies wahrgenommen haben, das Abwendungsziel, die Gefahr, die Bedrohung, dann müssen wir uns dem Positiven zuwenden. Dann müssen wir, wenn wir die Krankheit angenommen haben, das Leid, dann müssen wir gucken, so wie können die Menschen wieder gesund werden und da unser Hauptaugenmerk drauf legen. Bei Angst eben nicht, dann, wenn man in der Angst bleibt, wie die pathogenetische Orientierung, dann kämpft man gegen die Angst. Das ist dann der Kampfmodus gegen die Angst. Wir müssen, wenn die Angst, wenn wir die verstanden haben und wie Frau Kastes so schön erzählt hat, den Raum für die Angst geöffnet haben, die Menschen können sich darüber äußern, dann müssen wir fragen, was brauchst du, damit du dich sicher fühlen kannst? Was brauchst du, damit du wieder Vertrauen finden kannst oder Mut finden kannst? Also dann, und da kommen ganz andere Möglichkeiten, eröffnen sich dann, wenn wir so in die Kommunikation gehen mit solchen Fragen, regen wir dann halt die Selbstregulation in die positive Richtung an. Wenn jemand sich in der Opferrolle fühlt und ohnmächtig fühlt, dann fragen, was braucht er, damit er wieder in seine Macht kommt und ihn nicht noch beschimpfen, dass er Opfer spielt oder sowas. Beim Schmerz auch positiv fragen, was brauchst du, damit du dich wieder wohlfühlen kannst, damit du dich leicht bewegen kannst oder tief schlafen kannst oder je nachdem, wann die stärkt. Bei der Isolation, dass man nicht gegen die Isolation ankämpft oder sonst was, sondern fragt, was brauchst du, damit du dich zugehörig fühlen kannst. Bei Ungerechtigkeit eben auch der Kampf gegen die Ungerechtigkeit ist dann auch ein Kampf gegen die Windmühlenflügel leicht, wenn man nicht dann guckt, was brauchen wir, damit wir gerecht werden können, eine gerechtere Welt schaffen, ne? Dass wir Gerechtigkeit herstellen. Also von dem Abwendungsziel immer die Hinwendung zum Annäherungsziel finden. Das ist eine Aufgabe, denke ich, die uns in der Kommunikation als Therapeut auch wichtig ist oder für die Kommunikation wichtig ist. Das heißt nicht, dass das Abwendungsziel oder die Abwendungsmodus schlecht gemacht wird damit. Der ist notwendig und wird wertgeschätzt und dann aber die Wende zum Annäherungsziel. Das können wir in unserem Stress, wenn wir den Stress dynamisch verstehen, auch so mal sehen. Denn wenn wir eine Gefahr erkannt haben, die uns droht, dann versuchen wir, die Gefahr abzuwenden. Das ist auch sehr sinnvoll und wichtig. Und wenn das erfolgreich war, dann entwickeln wir Selbstvertrauen. Das stärkt unser Selbstvertrauen wunderbar. Das ist also der erste Schritt im Stress. Wenn wir jetzt aber nicht erfolgreich waren beim Abwenden der Gefahr, dann wird unsere Wahrnehmung auch verändert. Wir nehmen Gefahren stärker wahr. Die Bedrohung wird stärker wahrgenommen, immer stärker. Wir versuchen noch stärker, die Gefahr abzuwenden. Entsteht chronischer Stress. In der Psychotherapie sagt man dann, das Anpassungsverhalten, im positiven Anpassungsverhalten bricht zusammen. Also man kann nicht mehr adäquat reagieren und es entstehen Depressionen, Stress und andere Erkrankungen. Das ist dann ein Selbstläufermodell, wo das häufig durchlaufen ist und über längere Zeit, da ist der Dauerstress entstanden, also nicht mehr der aktuelle, aber man ist ständig in der Anspannung und versucht, die Gefahr abzuwenden. Dann der Schritt daraus, das ist, dass man sich klar macht, es besteht im Moment keine akute Gefahr, du kannst entspannen, innehalten aus diesem Kampf, eine Burnout ist genau das Thema, und wieder zu Annäherungszielen zu finden. Entspannen, sich leicht bewegen können, tief schlafen, sich wohlfühlen, genießen, Partnerschaft erleben. Also die ganzen positiven Ziele, die Bedürfnisse wieder spüren erstmal. Wenn die im Stressmodus sind, dann gehen die Bedürfnisse verloren. Man spürt gar nicht mehr, was man eigentlich möchte. und dann wieder diese Richtung zu den Annäherungszielen zu finden. Das ist dann der Weg aus dem Stress und aus diesem Teufelskreis, der sich selbst entwickelt hat. Und als Therapeuten begleiten wir unsere Patienten in diesem Selbstregulationszyklus. Der erste Schritt ist, wenn die kommen, ist ein Einstimmen, wir hören zu, das ist die Anamnese. Und da ist es jetzt wichtig, was eben neu ist, dass wir nicht nur Empathie empfinden für das Leid des Patienten, wie es meist verstanden wird. Wir fühlen nicht nur mit dem Leid, sondern wir versuchen auch zu erspüren, wo die Freude, wo die Motivation des Patienten ist, wo seine Bedürfnisse sind, wo seine Stärken sind. Im Anfang ist es wahrscheinlich mehr implizit. Im zweiten Schritt wird das explizit auch erfragt, dass man ihn fragt, wie fühlst du dich, was tut dir jetzt gut, was ist dein Wunsch, wo möchtest du hin, was möchtest du erleben, wenn du gesund bist und alle solche Fragen, die in Richtung seinen Bedürfnissen, seinen Attraktoren gerichtet sind. Und in der zweiten Phase geht es dann natürlich auch die Diagnose, auch die Krankheitsdiagnose zu stellen, aber eben nicht isoliert die Krankheitsdiagnose, sondern im Kontext einer ganzheitlichen Diagnose. Und der dritte Schritt ist dann, die Aktivitäten des Patienten unterstützen oder eine Behandlung vornehmen. Und da gehört durchaus auch Intensivmedizin dazu, ne? Die Intensivmedizin ist dann notwendig, damit der Patient überhaupt wieder in die Lage kommt, körperlich sich selbst zu regulieren. Das ist also nicht draußen vor, aber es ist nicht primär. Das wird nur da gemacht, wo der Organismus wirklich dies braucht, damit er sich selbst regulieren kann wieder. Ganze Empowerment, das ist der Bereich, wo Empowerment ist. Und da werden wir gleich im Vortrag von Herrn Nagel dann noch viel Konkretes dazu hören, denke ich. Da bin ich dann auch schon gespannt. Also da ist es dann das praktische Ziel, dass wir versuchen, durch das Tun oder das Tun des Patienten seine Gesundheit wieder herzustellen. Und wir können dann schon am Schluss eines Gespräches bilanzieren, wenn du das machst zum Patienten und mit dem Patienten gemeinsam, wie geht es dir dann, wenn du jeden Morgen joggst, funktioniert das? Oder wenn du die Diät machst oder wenn du die Medikamente nimmst oder was wird das funktionieren? Und wie wirst du dich dann fühlen? Da kann man also schon mal vorweg durch eine Imagination eine Bilanzierung machen, wo schon viele Gefahren vorweggenommen werden. Und wenn man, dann kann man mal wieder zurückgehen, wenn der Patient sagt, nee, das stimmt nicht, ich kann mit dem Joggen, das passt nicht, oder die Medikamente, ich glaube, mir wird schlecht davon, kann man nochmal das darüber verhandeln. Und dann nochmal neu eine stimmige, eine gemeinsame Lösung finden, wo man beide gut zustimmen kann. Ja, soweit bin ich dann auch am Schluss. Es ist, wie Joachim Bauer sagt, bei anderen Resonanz zu finden, anderen selbst Resonanz zu geben und zu sehen, dass sie ihnen etwas bedeutet, ist ein biologisches Grundbedürfnis. Jedenfalls lässt sich das für höhere Lebewesen nachweisen. Unser Gehirn ist neurobiologisch auf gute soziale Beziehungen geeicht. Und Resonanz kann nur da stattfinden, wo Kohärenz ist. Physikalisch auch. Okay, schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Petzold, für Ihren mutigen Vortrag, weil Ihre Initiative zielt ja letztlich auf einen völligen Paradigmenwechsel in der Medizin hin, weg von der Krankheit hin zur Gesundheit. Bitte, Fragen oder Kommentare? Alle stimmen dem voll zu. Dann stelle ich eine Frage. Ja. Wie schaffen Sie das, alle Beteiligten zu diesem Paradigmenwechsel, wo nehmen Sie den Mut her?
Die Frage.
Weil die Widerstände des Systems sind ja, kennen wir alle.
Ja, gut, vielleicht dadurch, dass ich bin auch ein Aussteiger. Ich habe immer meinen eigenen Bereich gehabt, früh meine Praxis und alternative Praxis und habe dann im kleinen Dorf, bin aufs Land gegangen, Selbstversorgung gemacht und eine Gemeinschaft aufgebaut, die einen emotionalen Rückhalt gibt, wo ich dann nicht mehr angewiesen bin auf das System. Genau. Und kann mir dann leisten, zu sagen und zu denken, was ich will, kann frei denken.
Umso wichtiger ist es, dass es sowas gibt. Vielen Dank.
Danke.